Ja, Roland hat es gerade schon gesagt. Ich will heute mit euch über eine etwas längere Textpassage aus der Apostelgeschichte nachdenken. Aber ihr müsst keine Angst haben, wir lesen das nicht alles. Ich werde euch ein bisschen erzählen. Das Thema ist, lasst mich's erzählen. Wir hatten ja gestern den Workshop von Jesus reden, wo wir genau das versucht haben einzuüben, von Jesus zu reden und wie wir authentisch da, wo wir sind, von dem reden können, was uns bewegt. Und das möchte ich heute ein bisschen mit euch teilen und erweitern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob euch das leicht fällt, von Jesus zu reden. Ich komme aus einer Baptistengemeinde, bin da groß geworden als Kind. Meine Eltern waren schon in einer Baptistengemeinde, meine Großeltern, meine Urgroßeltern. Also ich bin sozusagen, um es mit Paulus zu sagen, in vierter Generation. Und man saugt das so mit der Muttermilch ein. Und bei uns war das damals so, wenn es um dieses Thema ging, dann hatte man jedenfalls in meiner Kindheit und Jugend einmal im Jahr so eine Evangelisationsveranstaltung. Ja, und dann kam jemand, der das konnte. Ja, und wir mussten nur Traktate verteilen, ja, oder in der Fußgängerzone stehen oder so. Solche Geschichten, das sind so Erinnerungen, das ist lange her. Heute sind wir in einer anderen Zeit. Und trotzdem heißt das ja nicht, dass es uns irgendwie deswegen leicht fällt oder dass es irgendwie was ganz Natürliches ist oder dass wir erleben, dass die Leute automatisch immer hierher kommen, weil sie so eine große Sehnsucht danach haben, sondern wir erleben ja eher, dass es nicht so ist. Und ich habe das gerade schon gesagt, Mission heißt, dass wir Teil dieser Sendung sind, die Gott selber ja auch gelebt hat, ja, und in Christus auch nochmal sehr deutlich gezeigt hat. Und ich bin in der Vorbereitung auf ein Lied gestoßen. Ältere Semester unter uns werden das vermutlich kennen. Ja, es ist von einer Dame gewesen, von Frances Jane. Von Alston Crosby hieß die Gute, abgekürzt Fanny Crosby genannt. Die war super produktiv. Die hat in ihrem Leben über 8000 Texte und Lieder gedichtet. Also wirklich, ich weiß gar nicht, wie viel man dann am Tag raushauen muss, um auf so eine Zahl zu kommen. Und sehr viele davon sind mega populär in ihrer Zeit gewesen. Das heißt, ganz viele sind in die Liederbücher der damaligen Zeit eingegangen. Und einige davon, auch dieses, haben sich in die noch bestehenden Liederbücher, die wir alle ja gar nicht mehr benutzen, aber irgendwie herübergerettet. Ja? Nun ist das ein altes Lied und man muss den Text heute schon fast wieder übersetzen, weil auch der Text heute nicht jedem mehr ganz eingängig ist. Das, was mich an diesem Text besonders zu diesem Thema hingeführt hat, ist, der Refrain, lasst mich erzählen, Jesus zur Ehr. Ja, wo ist ein Heiland wie unser Herr? Wer kann so segnen, wer so erfreuen? Keiner als Jesus, preis ihm allein. Dieses Lied war in ihrer Zeit, wenn es eine Hitparade gegeben hätte, hätte es sehr lange auf Platz 1 gestanden. Ja? Und zwar nicht nur in den christlichen Charts. Man muss sich das vorstellen, es gab damals so mega Evangelisationsveranstaltungen im 19. Jahrhundert, wo Stadien gefüllt wurden, ja, unfassbar. Und Leute strömten dahin, um die großen Prediger der damaligen Zeit zu hören bei diesen Evangelisationsveranstaltungen. Und die großen Evangelisatoren, die haben natürlich auch schon irgendwie gewusst, wen sie dazu holen müssen, damit der Rahmen stimmt. Ja? Und die haben sich darum gerissen, Fanny Crosby ans Klavier zu holen, weil die Menge gerockt hat. Ja, unfassbar. Deswegen sind Leute da auch hingekommen. Und Fanny Crosby war blind. Ja, die ist durch einen Behandlungsfehler als Kleinkind erblindet, die hatte eine Augenentzündung, dann hat der Arzt ihr irgendwelche falschen oder den Eltern falsche Tipps gegeben und dadurch ist sie blind geworden. Und sie hat also von frühester Kindheit an ist sie blind geblieben und hat das alles blind gemacht. War trotzdem für ihre Zeit eine herausragende Persönlichkeit. Sie hat eine Blindenschule gegründet und war auf diesen Veranstaltungen, hat getextet und was weiß ich nicht. Alles hat sehr viel Dinge getan, die in ihrer Zeit völlig ungewöhnlich waren. Vielen Dank. So, genug von Fanny Crosby. Das nur so ein bisschen, damit ihr einen Hintergrund habt. Es ist nicht irgendein so ein Lied gewesen, sondern es hat etwas auf den Punkt gebracht und sie hat damit etwas transportiert, was für sie in ihrem Leben mega wichtig war, nämlich Jesus. Und von dem wollte sie erzählen. Sie wollte, dass Menschen das erleben, was sie erfährt mit all den Handicaps, die man als Blinder dann hat. Und dass da etwas ist im Leben, was richtig gut ist, was wirklich eine gute Nachricht ist, also was ein Evangelium ist. Und diese Zeile, lasst mich's erzählen, ja, ist ja so, fast wie so eine Bitte, ja, also darf ich bitte davon erzählen. Ich weiß nicht, wie oft euch das so geht, dass ihr innerlich den Drang habt und denkt, boah, jetzt müsste ich erzählen, darf ich bitte? Kann ich für euch nicht beantworten, ich könnte es für mich beantworten, ja. Es gibt nicht so viele Situationen, wo man diesen Drang hat. Es ist ja manchmal eher so, dass man denkt, wenn ich jetzt was sage, wie käme das an? In diesem Text beschreibt Fanny ja einige Punkte, die ihr da wichtig sind. Aber man merkt, es ist eine andere Zeit und so. Aber man merkt auch, sie beschreibt etwas, was nicht nur irgendwie was Religiöses ist, was irgendwie in die Zukunft vertröstet und auf den Himmel und was weiß ich nicht alles, sondern sie beschreibt etwas, was ihr in ihrem jetzigen Leben damals Halt gegeben hat und wirklich wichtig war. Also wo man merkt, da ist was verankert mit dem Leben. Das hat was mit ihrem Alltag zu tun. Das ist nicht irgendwie was Verschwurbeltes, Religiöses, was man irgendwie annehmen muss und glauben muss und irgendwelche Glaubenssätze, die finden wir da auch. Aber das bleibt eben nicht dabei. Und das ist so der Punkt, wo ich mich frage, wo fühlen wir uns in unserem Alltag dazu hingezogen, zu denken, das, was Christus in mir bewegt, das, was er mir bedeutet, das müsste ich jetzt der Person sagen, die da vor mir steht. Ich kann gar nicht anders. Das führt mich zu unserem Bibeltext. Apostelgeschichte 4. Den könnt ihr hier vorne mitlesen. Ich drehe mich mal um, weil ich mir das selber zu klein ausgedruckt habe. Sie nahmen die unbekümmerte, freimütige Selbstverständlichkeit von Petrus und Johannes wahr und als sie merkten, dass es Menschen ohne höhere Bildung waren, wunderten sie sich sehr. Also wer wundert sich da? Das sind die Hohepriester und die Leute, die damals religiöse Macht hatten am Tempel in Jerusalem. Die Situation vor diesem Text ist Apostelgeschichte 3 und ich glaube, die Geschichte kennt ihr wahrscheinlich. Petrus und Johannes waren, bevor das hier geschah, auf dem Weg zum Tempel. Ja, und es wird, also Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, beschreibt das so, die gehen durch ein bestimmtes Tor. Ja, der Tempel war ja ein riesiger Bezirk, ein riesiger Klopper, man konnte also durch verschiedene Tore rein und wieder raus. Und der Tempel lag auch so zentral, dass wenn man an der einen Ecke Jerusalems wohnte und zur anderen wollte, manchmal eine Abkürzung nahm und durch den Tempel ging, weil es sonst ein mega Umweg gewesen wäre. Lukas beschreibt jetzt, Petrus und Johannes wollen durch die schöne Pforte eingehen und vor der schönen Pforte sitzt jemand, der bettelt. Es war ein Lahmer, ja, ein Mensch mit Gehbehinderung. Und der saß da strategisch gut, weil er an einem Tag da saß, wo zu erwarten war, dass viele Pilger zum Tempel kommen. Ja, und wenn man frommer Jude war, dann gehörte es zu den Grundpflichten, einem Menschen in Not Almosen zu geben. Das war eine Pflicht. Ja, also strategisch sehr geschickt, da zu sitzen an dem Tag, weil man wusste, das ist Weihnachten und Ostern zusammen. Ja? Nun kommen Petrus und Johannes da vorbei und denen ging es so wie mir manchmal, ja, wenn das Kollektenkörbchen kommt, man klopft sich ab und stellt fest, Mist, das Portemonnaie ist in der Garderobe oder habe ich zu Hause gelassen oder ich überweise. Ja, und dann wird man blöd angeguckt, weil man nichts reinwirft. Ja? Und was machen die? Die normale Reaktion wäre ja irgendwie verschämt zur Seite zu gucken und zu sehen, dass man irgendwie Land gewinnt, sich da irgendwie durchmogelt. Und die bleiben stehen. Die bleiben stehen, klopfen sich ab, stellen fest, Mist, wie immer, Geld zu Hause gelassen und gucken den Menschen dann aber an. Und dann sagen sie folgenden Satz: Silber und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh. Ja, das ist wahrscheinlich manche von euch, die zumindest in so einem baptistischen Kontext groß geworden sind, bei denen wird was klingeln. Es gab früher so ein Sonntagsschullied, Silber und Gold habe ich nicht. Ja, das wurde in meiner Kindheit ständig rauf und runter gesungen. Meine Sonntagsschultante, das war ihr Lieblingslied. Ja, und die hatte so goldene Armreife, wirklich vom Handgelenk bis hier. Ja, und man musste bei dem Lied immer klatschen und springen. Und wenn sie sprang und klatschte, dann klimperten die Goldreife bei diesem Lied. Silber und Gold habe ich nicht. Das fand ich immer sehr witzig. Deswegen hat sich das bei mir, glaube ich, auch ewig eingeprägt, dieses Lied. Jedenfalls, was macht der Mann? Er steht tatsächlich auf, er ist geheilt. Und er geht dann auch in den Tempel und springt da rum. So wie meine Sonntagsschultante. Ja, und alle sehen das. Und wenn du vorher bei dem vorbeigegangen bist, dann wirst du dich gefragt haben, hä, dem habe ich gerade noch Geld gegeben, kriege ich das jetzt zurück? So, es ist sehr auffällig und es ist ein Massenauflauf. Und dann wird er gefragt, was ist passiert? Und er sagt, ja, da diese Leute, die haben mich geheilt. Und die sagen, nee, das waren nicht wir, das war Jesus. Und dann predigt Petrus und erklärt das Evangelium, was es heißt, dass Jesus für uns gekommen ist, was es bedeutet, dass das Reich Gottes mitten unter uns angebrochen ist, dass man heil werden kann. Und all diese Dinge. Und das gefällt bestimmten Leuten nicht, die die Aufsicht, die religiöse Macht haben im Tempel, weil es alles über den Haufen wirft, was Religion bisher war. Und deswegen werden Petrus und Johannes abgeführt und vor diesen Rat gebracht. Und der Plan ist, eigentlich sie zu beseitigen. Weil das möchte man nicht wiederhaben. Das hatte man kurz vorher mit Jesus schon erlebt. Also das muss aufhören und niedergeschlagen werden. Und das ist die Situation jetzt. Petrus und Johannes sind hier vor dem Hohen Rat. Und die stellen dann fest, die sind sehr unbekümmert, die sind freimütig, die haben eigentlich gar keine hohe Bildung. Woher kommt das, dass sie so reden können? Doch dieses eine war ihnen wohl bewusst, nämlich, dass die beiden mit Jesus unterwegs gewesen waren. Weil sie aber da zusammen mit ihnen den Mann stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen einwenden. So befahlen sie ihnen, aus der Mitte der Hohen Ratsversammlung hinauszugehen und berieten miteinander. Sie sagten, was können wir gegen diese Leute tun? Denn es ist ja allen Einwohnern in Jerusalem bekannt geworden, dass ein unübersehbares Wunder durch sie geschehen ist. Das können wir nicht leugnen. Aber damit diese Sache sich nicht noch mehr im Volk ausbreitet, wollen wir ihnen drohen und verbieten, ja nicht mehr zu irgendjemandem in diesem Namen zu sprechen. Dann riefen sie sie wieder herein und gaben ihnen den Befehl, sich auf keinen Fall mehr im Namen von Jesus öffentlich zu reden oder andere zu lehren. Doch Petrus und Johannes erwiderten, ob es recht ist vor Gott, euch mehr zu gehorchen als ihm, Gott, das sollt ihr selbst beurteilen. Es ist für uns einfach unmöglich, nicht von dem zu sprechen, was wir gesehen und gehört haben. Doch sie bedrohten die beiden noch mehr und ließen sie dann gehen, weil sie wegen des Volkes keine Möglichkeit sahen, sie zu bestrafen. Denn alle gaben Gott die Ehre wegen dem, was geschehen war. So geht es erstmal weiter. Ja. Die Absicht war eigentlich viel krasser, man hätte sie gerne ganz beseitigt. Das ging nicht. Einkerkern wäre so eine zweite Stufe gewesen, ging auch nicht. Denn das, was passiert war, war zu positiv für die Leute. Ja, das waren politische Gründe, warum man sie wieder gehen ließ. Ja, so ein Abwägen, was ist in dieser Situation jetzt schlau? Man merkt, die sind innerlich komplett auf einem anderen Pfad als das, womit das Evangelium irgendwie zu tun hat oder wozu Jesus gekommen ist. Da merkt man manchmal, wie weit Kirche oder Religion von dem weg ist, was Gott eigentlich auf dem Herzen hat. Und am Ende geht es um Macht, um irgendwelche Spielchen, um Positionen, um irgendwelchen Kram, der völlig unwichtig ist. Das hat Gott nicht auf dem Herzen. Petrus und Johannes sagen vor diesem Hohen Rat, wir können nicht aufhören, davon zu reden. Also wie kann man uns das verbieten? Das, was ich erlebt habe, kann man doch nicht leugnen. Und das ist der Punkt. Denn es ist unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Und da frage ich mich, wie geht mir das eigentlich? Ist mir das eigentlich auch unmöglich? Ich erinnere mich leider an zu viele Situationen, wo ich gemerkt habe, jetzt beiße ich mir doch auf die Zunge oder ist das jetzt angebracht oder wie käme das an, wenn ich jetzt davon reden würde? Und lauter so komische Gedanken durch den Kopf gehen. Oder vielleicht eine Tat, die man hätte tun können, ja, wo man nicht den Mut hatte, es doch zu tun. Nun sind nicht alle Menschen so ängstlich wie ich, vielleicht seid ihr es auch nicht, aber vielleicht geht es euch auch manchmal so. Und die spannende Frage ist doch, was bewegt uns so sehr, dass wir nicht aufhören können, davon zu reden? Dass egal was passiert, niemand sagen kann, jetzt halt den Mund. Weil das, was ich erlebt habe, ist so stark gewesen, dass ich davon einfach reden muss. Weil es so wichtig ist, auch für die andere Person, dass ich das nicht verschweigen kann. Was ist also das Evangelium? Was ist die gute Nachricht für dich? Das, was Jesus bei dir so bewegt, dass du merkst, das kann ich nicht für mich behalten. Und das ist super relevant auch für die andere Person. Gestern haben wir uns damit schon beschäftigt. Was ist für dich eigentlich die gute Nachricht? Was ist für dich das Evangelium? Und ich meine damit nicht so das Klassische, was wir irgendwann mal gelernt haben. Das gehört sicherlich auch dazu. Aber was ist das, was dich heute noch dabei hält? Was ist das, was dich zutiefst bewegt? Warum du immer noch gerne mit Jesus zusammen bist? Warum du in den Tag guckst und sagst, super Jesus, dass du heute da bist? Was ist das? Und was ist das, was andere Menschen dann auch erleben können an dir? Was dich trägt? Was dir Hoffnung gibt, was dich aufstehen lässt. Was ist dein Grund, Jesus zu folgen? Und wie gerade angedeutet, das müssen ja nicht immer Worte sein, die man weitergibt. Es gibt so viele Situationen, wo es vielleicht viel deutlicher wird, indem du etwas tust, indem du etwas Gutes tust. Wir hatten gestern eine Gruppe, die ist losgezogen, hat anderen Menschen was Gutes getan. Die kam mit leuchtenden Augen zurück, ja, weil das unglaublich positiv war, was sie erlebt haben dadurch. Ja, und wie die Menschen reagiert haben, die das empfangen haben. Ich glaube, ein Schlüssel zu dem, was wir weitergeben können, ist die Beziehung zu Jesus. Deine Beziehung zu Jesus. Da fängt alles an. Wenn dein Glaube etwas ist, was vor 40, 50 Jahren mal begonnen hat und du diese Erfahrung, die dich dazu gebracht hat, ihm nachzufolgen, in so eine Art Einmachglas getan hast, um sie ab und zu mal rauszuholen, wenn es angebracht ist, dann ist es wahrscheinlich etwas, was nicht so viele Menschen mitbekommen und wo du selber vielleicht auch eine große Distanz zu entwickelt hast. Es ist wie in einer Beziehung, wie in einer Ehe vielleicht. Wenn man sich nicht unterhält, wenn man sich kaum noch sieht, wenn man aneinander vorbeilebt, dann ist man zwar auf dem Papier noch verheiratet, aber eigentlich sieht Ehe doch anders aus. Diese Gemeinschaft, die man miteinander hat, diese Vertrautheit, das Glück, was man miteinander haben kann. Das ist etwas, wonach Gott sich sehnt mit uns. Da unten steht ein Wort, es kommt aus dem Hebräischen, Yada. Das ist ein Wort, was zumindest im Alten Testament häufig auftaucht. Es startet schon im Schöpfungsbericht. Ja, da kommt das Wort das erste Mal vor. Das Wort heißt eigentlich kennen oder erkennen, wenn wir es ins Deutsche übersetzen. Ja, und im Schöpfungsbericht ist es so, als Gott dem Adam eine Frau erschuf, so heißt es da, erkannte Adam seine Frau. kann man sich ja fragen heute, na gut, er hat sie erkannt, das ist ja so wie, hallo, du bist es, ja, so war das nicht. Sondern dieses Erkennen meint etwas mehr. Das heißt, dass die beiden ein Fleisch geworden sind, intim miteinander geworden sind. Das steckt auch in dem Begriff Erkennen im Hebräischen. Das bedeutet also sehr viel. Also jemanden zu kennen in aller Tiefe bis zum Äußersten heißt auch, wenn Mann und Frau miteinander zusammen sind. Ja, das ist ein Bild für die Intensität einer Beziehung. Ja. Wie eng eine Beziehung sein kann, wie tief und wie weit man Dinge miteinander teilt. Und dieser Begriff taucht dann immer wieder auf, wenn die Bibel versucht zu beschreiben, welche Beziehung Gott mit seinem Menschen haben will. Es ist derselbe Begriff. Gott möchte also mit uns eine tiefe Beziehung haben, die vergleichbar ist wie die, die von der Schöpfung an zwischen Mann und Frau da beschrieben wird. Das ist eine Dimension, die ist schon ziemlich krass, oder? Diese Intensität, die Gott mit uns haben will. Das, was er mit uns teilen möchte. Es geht also nicht nur um eine Beziehung, wo wir sagen können, ich kenne Gott, ja, sondern Gott will dich auch kennen. Und es hat nicht so sehr damit zu tun, Gott kennt dich, pass auf, was du tust, ja, sonst passiert irgendwas, sondern wie in einer guten Beziehung, wie zwischen guten Freunden, wie in einer Ehe oder was für andere Bilder wir haben möchten. Es kommt auf diese innere Vertrautheit an, auf das, was man miteinander teilen will. Und das ist nicht nur so, dass Gott sich darüber freut, dass du ihm Dinge erzählst, sondern Gott würde sich noch mehr darüber freuen, wenn er dir Dinge mitteilen kann, die er sieht. Und manchmal haben wir so ein distanziertes Verhältnis, dass wir denken, okay, wo kriege ich das her? Vielleicht aus der Predigt, hoffentlich, vielleicht auch mal aus der Bibel, vielleicht auch mal irgendwie anders. Aber dass Gott direkt zu dir redet, so wie das hier beschrieben wird, das ist eigentlich das, was das Normale ist, wenn man mit Jesus zusammen ist. Das ist das, was er sich wünscht. Ich versuche noch mal ein anderes Beispiel, um das zu verdeutlichen. Ich hatte mal die große Ehre, in Schweden König Carl Gustav zu begegnen und seiner Holden Silvia von Schweden. Ja, wir waren mit einer Freizeitgruppe in Schweden, haben dann natürlich Stockholm irgendwie versucht zu besuchen und das Schloss und haben dann am Ende in so einer Nebengasse von dem Schloss ein Gruppenfoto machen wollen. Und die Freizeitgruppe hat sich dann auf so ein Denkmal gestellt, damit wir alle in den Bildausschnitt kriegten. Und ich stand auf der Straße behangen mit ganz vielen Kameras und Knipskisten und irgendwann guckte die Freizeitgruppe nicht mehr zu mir. Ja, also von, weiß ich nicht, von 22 Kameras war ich vielleicht bei Nummer 14 angekommen, sondern guckten alle an mir vorbei. Ja, ich sagte dann jetzt, hallo, hier ist das Vögelchen. Und irgendwann habe ich dann auch mal dahin geguckt, wo die hingeguckt haben. Und dann war hier so wirklich so ganz nah an meinem Bein eine Stoßstange. Ja, und dann, wenn man so den Blick hebt und über die Stoßstange guckt, über die Motorhaube, blickte ich in das Antlitz von König Carl Gustav, der mir huldvoll zuwinkte, ja, wo ich denke, wow, König Carl Gustav ist extra gekommen, um mich zu begrüßen. Ja. Ja, ich kann jetzt sagen, wir kennen uns, ne? Er ist gekommen, hat mir Hallo gesagt, seine Silvia auch, freundlich genickt, ja, dann sind sie weitergefahren. Und ich stand mal in London am Flughafen beim Auschecken und aus irgendwelchen Gründen ging es nicht weiter. Man war da in so einem komischen Zwischenbereich, in so Schlangen, vielleicht kennt ihr das, ja, und kriegt, also bis man dann zur Passkontrolle kommt. Und 20 Minuten standen wir da rum. Ja, und nach einigen Minuten kam die nächste Person hinter mir an und es war Boris Becker. Ja, und ich dachte, Mensch, Boris, dich kenne ich doch, ja. Und dann habe ich ihn ganz lange angeguckt, ja, und er mich, aber bei ihm ist der Groschen nicht gefallen. So, es gibt einen Unterschied zwischen Kennen und Erkennen. Dass du Gott kennst, ist schon mal richtig gut. Das richtig Gute ist, dass Gott dich auch kennt. Dass das auf Gegenseitigkeit beruht. Und dass Gott mehr will, als nur, dass du ihn kennst. sondern dass du verinnerlichst, dass er dich auch kennt, dass er sich dir mitteilen will. Und das hat was mit Beziehung zu tun. Und das, was du da erlebst mit Gott, das ist etwas, wonach andere Menschen hungern und was du weitergeben kannst. Keiner so wie du. Paulus hat das ein bisschen anders zusammengefasst. Der schreibt hier, wir sollen Menschen zu Gott rufen, wenn sie nicht an ihn glauben. Und wir sollen sie zum Glauben an ihn finden, wenn sie nie von ihm gehört haben. Und wie können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes Botschaft verkündet? Wer aber soll Gottes Botschaft verkünden, ohne dazu beauftragt zu sein? Allerdings hat Gott den Auftrag zur Verkündigung bereits gegeben, denn es ist schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt, was für ein herrlicher Augenblick, wenn ein Bote kommt, der eine gute Nachricht bringt. Jesaja, was für ein herrlicher Augenblick, wenn du um die Ecke kommst, für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. So wie du das erlebst und sagen kannst, wird kein anderer sagen können. Nicht in der Situation, nicht in dem Umfeld, wo du bist. Wie sollen Menschen also zu Jesus finden, indem wir hoffen, dass die Leute hierher kommen sonntags? Also natürlich ist es schön, wenn wir hier eine offene Tür haben. Aber die meisten werden deswegen nicht kommen. Die meisten werden deswegen irgendwie mit Jesus in Berührung kommen, weil du nicht aufhören kannst, davon zu erzählen oder etwas zu tun oder etwas zu leben, was mit dieser Beziehung zu tun hat. Und dann entstehen herrliche Augenblicke. Petrus, ich setze noch mal einen drauf. Petrus hat es noch anders gesagt. Ihr seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Petrus benutzt hier ein Bild, was für die jüdischen Gemeinden damals ziemlich klar war. Ja, die kamen aus ihrer Tradition, die hatten ein Bild vor Augen mit dem Priester, mit dem Tempel, mit dem Hohepriester, was das heißt, vor Gott stehen zu dürfen. Das war außergewöhnlich. Es war eine Person, die einmal im Jahr in das Allerheiligste durfte. Und jetzt schreibt Petrus, dass wir solche Priester sind, dass wir so vor Gott stehen können, wie der Hohepriester einmal im Jahr unter hohen Sicherheitsvorkehrungen und Vorbereitungen für eine ganz kurze Zeit. Und du darfst es immer haben. Und was machte der Hohepriester? Der hat ja so ein bestimmte Berufskleidung, könnte man sagen, ja, mit so einem Schurz, wo 12 Edelsteine drauf waren. Und jeder Edelstein symbolisierte eines der Völker Israels. Und der Sinn dahinter war, dass wenn er in das Allerheiligste ging, diese 12 Stämme vor Gott trug, ja, vor das Angesicht Gottes. Das ist das Bild, was Petrus hier benutzt. Er sagt, wenn du vor Gott trittst, dann hört dir Gott zu. So wie damals bei dem Hohepriester im Allerheiligsten. Wen du vor Gott trägst, wen du auf dem Herzen hast, da schaut Gott hin. Also Gott ist interessiert an der Beziehung zu dir, an dem, was du erlebst in deinem Alltag, was dich bewegt. Und umgekehrt möchte er dir mitteilen, was ihn bewegt. Das ist das Bild, was Petrus hier benutzt. Wir sind wie diese Priester. Wir haben jederzeit Zugang zu diesem Gott, ohne Angst haben zu müssen, dass irgendetwas passiert, weil du sein Kind bist. Und dann kann man sich auch fragen, wen habe ich eigentlich auf dem Herzen? Was für ein Privileg, dass du jederzeit zu Gott die Menschen bringen kannst, die du auf dem Herzen hast. Johannes hatte das auch sehr auf dem Herzen, diese Beziehungslinie immer wieder aufzuzeigen. Und er beschreibt Sachen, die Jesus sagt, die deutlich machen, wie eng Jesus mit dem Vater verbunden war. Und wenn wir Jesus nachfolgen, dann ist das das Bild, was wir im Kopf haben dürfen, welche Beziehung Jesus zum Vater hatte, wie wir sie auch haben dürfen. Und nebenbei ist das eines der Hauptanliegen von Jesus gewesen, dass wir in diese Beziehung zum Vater kommen, die er auch gehabt hat. im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, kurz vor der Kreuzigung, betet Jesus, dass wir dieselbe Gemeinschaft haben sollen wie er mit dem Vater. Das ist ein Anliegen von Jesus gewesen, dass wir den gleichen Zugang zu ihm haben dürfen, wie er ihn hatte. Und interessant ist auch, es wird beschrieben, wie hat Jesus das eigentlich gemacht? Wie hat er gelebt? Ja, ganz zu Beginn des Johannesevangeliums, wo die ersten Wunder passieren, wird Jesus auch gleich konfrontiert von der Religionspolizei sozusagen, ja, und gefragt, sag mal, wer gibt dir eigentlich das Recht, hier so zu handeln? Und Jesus sagt dann, alles, was ich tue, tue ich nur, weil ich es den Vater tun sehe. Da beschreibt Jesus schon eine innere Verbindung zum Vater und er sagt, es passiert gar nichts, was ich tue, wenn ich nicht sehe, dass der Vater es so will. Könnte man auch sagen, hallo, du bist der Sohn Gottes, mach doch, was du willst. Jesus hat sich selbst an den Vater so gebunden. Und sein Wunsch ist, dass wir denselben Blick haben, dass wir diese Perspektive haben, dass wir in dieser Beziehung sind, auf den Vater zu gucken, damit wir wissen, was ist jetzt dran und was ist nicht dran. Das ist ein Privileg. Und wir dürfen einfach auf Jesus gucken und fragen, was würdest du tun? Was möchtest du tun? Was darf ich tun? Zurück zu unserer Ausgangsgeschichte. Manche haben vielleicht befürchtet, ich habe den Faden verloren. Die Geschichte in Apostelgeschichte 4 war noch nicht zu Ende. Es passiert nämlich noch die Reaktion der Gemeinde. Nachdem Petrus und Johannes zurückgekommen sind, gesagt haben, boah, wir sind gerade hier verknackt worden, sind aber nochmal rausgekommen, aber man hat uns verboten, von Jesus zu reden. Was macht die Gemeinde da? Die ist total zerknirscht und sagt, ach du Schreck, okay, dann packen wir ein, wir reden nicht mehr darüber, lass uns heimlich treffen. Besser nicht auffallen. Nee, das machen sie nicht. Komisch. Sie sagen das hier. Sie fangen an zu beten und sie beten zu Gott, hilf allen, die an dich glauben, deine Botschaft mutig und unerschrocken weiterzusagen. Zeig deine Macht, lass Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen, wenn wir den Namen von Jesus, deinem heiligen Diener, anrufen. Als sie gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie zusammengekommen waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten furchtlos Gottes Botschaft. Das wünsche ich euch, dass ihr diesen Mut habt, zu sagen, egal was von außen vielleicht kommt, aber wir halten daran fest. Wir sind in dieser Beziehung zu Jesus. Und Jesus ist größer. Und wir bitten, dass Gott Wunder tut und Heilungen schenkt, dass Menschen mit diesem großartigen Gott in Berührung kommen. Amen.